NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Seesterne sind sehr beliebte Tiere, zumindest bei Kindern. Diejenigen, die im Urlaub am Strand einmal einen gefunden haben, sind meistens ziemlich stolz. Mehr noch als beim Fund einer besonders schönen Muschel. Ob das in Australien auch so sein mag, ist fraglich. Bei Wissenschaftlern jedenfalls werden die Seesterne dort eher unbeliebt. Der Grund: Es gibt eine neue Seesternplage, die das Great Barrier Reef zerstört. Und das in rasender Geschwindigkeit. Stück für Stück. Darüber werden wir heute berichten. Und außerdem über eine ungewöhnliche Textilie. Aus Brennnesseln. In unserem Schwerpunkt geht es dagegen um Unfälle. Wann und warum entstehen sie besonders häufig? Es gibt Neuigkeiten aus der Unfallforschung. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Wirbelstürme, Klimaerwärmung, Überfischung und. Die Meere der Welt sind eigentlich schon seit langem viel zu vielen Belastungen ausgesetzt. Was das Great Barrier Reef betrifft, ist das nichts anderes. Aber trotzdem hat es jetzt auch noch mit einer weiteren, neuen Bedrohung zu kämpfen. Und zwar mit der Invasion von Seesternen, die das Riff befallen haben. Es sind Millionen und die zerstören dort 80% der Korallen. Um das Riff zu retten, haben Wissenschaftler jetzt den Kampf gegen die Seesterne aufgenommen. Andreas Stummer berichtet aus Australien.
Es ist die Invasion der Todessterne. Greifen sie an, bleiben nur leblose, kalkweiße Skelette übrig. Vor der Küste Australiens befallen korallenfressende Dornenkronenseesterne in Rekordzahlen das Great Barrier Reef, aber Millionen. Tauchpatrouillen versuchen die Plage örtlich einzudämmen. Krieg den Seesternen. Nicht mit Laserschwertern, sondern mit Giftspritzen.
I'm just going to run through the attributes of the two applicators we do for COTS. So Crown of Thorns Starfish Eradication. So we have two guns.
Spezialharpunen gegen Millionen Fressmaschinen. Die tellergroßen, stacheligen Dornenkronen lassen sich auf Steinkorallen nieder, stülpen ihnen ihren Magen über und sondern Verdauungsenzyme ab. Dadurch verflüssigen die Seesterne das Gewebe der Korallen und saugen dann Leben und Farbenpracht aus einem Riff. Einziges Gegenmittel: Gift, das von Hand in jeden einzelnen Seestern gespritzt werden muss. Zu zeitraubend, zu mühsam, meint Nick Heath vom WWF Australien. Außerdem machten die bisher getöteten 500.000 Seesterne kaum einen Unterschied.
The one shot will not prevent or stop an active outbreak of crown of thorn starfish. It's just too big. It is a tsunami.
Auch die Einschuss-Giftspritze kann neue Plagen nicht verhindern. Dazu gibt es einfach zu viele Tiere. In den nächsten 5 Jahren könnten mehr als 50 Millionen Dornenkronen-Seesterne das Riff befallen. Und das auch noch, wenn das Great Barrier Reef so wenige intakte Korallen wie noch nie hat.
The coral cover on the reef is as low as it's been on any initiation of an outbreak for decades.
Klimaerwärmung, Wetterphänomen El Niño, steigende Wassertemperaturen, Zyklone und Korallenbleiche. Nie war das Great Barrier Reef bedrohter als heute. In den letzten 30 Jahren hat das Riff die Hälfte seines Korallenbestandes eingebüßt. Für 40% des Schadens, eine Fläche so groß wie 84.000 Fußballfelder, macht Peter Doherty vom Australischen Institut für Meeresforschung allein den Dornenkronenseestern verantwortlich.
It is virtually a pile of skin and spines overlying gonads that are very well equipped to find and feed on coral.
Diese Tiere sind nicht mehr als Haut, Stacheln und Drüsen. Sie machen nichts anderes, als Korallen zu fressen. Ein Weibchen produziert im Jahr gut 60 Millionen Eier. Der Dornenkronenseestern ist für eine Plage wie geschaffen.
And so it is a species that sooner or later is primed to outbreak in very large numbers.
Seesternplagen am Great Barrier Reef sind ein natürliches Phänomen. Doch was es früher nur einmal in 100 Jahren gab, dazu kommt es heute alle 15 Jahre. Und die Ausbrüche werden nicht nur häufiger, sondern auch stärker. Das haben wir der Landwirtschaft zu verdanken, glaubt Korallenforscher Peter Doherty. Denn es sind vor allem über Regen und Flüsse ins Meer gespülte Düngemittel, die dem Great Barrier Reef die Dornenkrone aufsetzen.
Floodplumes during the cyclone season come laden with additional nutrients and sediments. They promote intense plankton blooms.
Während der Wirbelstromsaison geraten enorme Mengen Nährstoffe und Sedimente in das Riff. Das führt zu Algenblüte und vermehrt Plankton im Wasser, das Seesternlarven als Nahrung dient. Für die Dornenkronen sind das ideale Bedingungen, bei denen sie sich explosionsartig vermehren.
And provide perfect feeding conditions for the starfish, and the combination of that is suddenly an explosive increase in the numbers of starfish.
Naturschutzgruppen fordern weniger Düngemittel und umweltfreundlichere Anbaumethoden an Land, um die Wasserqualität am Great Barrier Reef zu verbessern. Weniger Stickstoffe im Meer heißt auch weniger Dornenkronen, rechnet der Meeresbiologe John Gunn vor. Weil aber höhere Meerestemperaturen und mehr El Niños auch weitere Seesternplagen bedeuten, erinnert Gunn auch Australiens Politiker daran, das Great Barrier Reef nicht baden gehen zu lassen.
One of the reasons we need to fix climate change for Australia was that if we don't, we won't have a Great Barrier Reef.
Wir werden das Great Barrier Reef verlieren, wenn wir nichts gegen Klimawandel unternehmen. Das Riff ist ein Naturwunder und ein Wahrzeichen Australiens. Für unsere Tourismusindustrie ist es jährlich 3,5 Milliarden Euro wert. Es gibt viele Gründe, warum wir den Kampf um das Great Barrier Reef gewinnen müssen.
It's worth $5 billion to our tourism industry. Regional centers depend on the Great Barrier Reef. And so there are many, many reasons why we must try and win that battle.
Andreas Stummer über die neue Seesternplage, die in Australien ausgebrochen ist.
Turn and leave the loneliness of the past behind. Climb another obstacle and you will find out a silver glow who make you see the world with different eyes. Like a truth, there is no one to defy. It makes you start from scratch.
Die Musik, die Sie hören, ist von David Links, Paolo Fresu und Diederik Wissels. Die CD heißt The Whistleblowers. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Es passiert schnell. Einmal nicht aufgepasst und schon ist er da. Der Unfall. Glück haben alle, die dabei ohne großen Schaden davonkommen. Sozusagen einen Schutzengel an ihrer Seite hatten. Aber oft ist das auch anders. Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen befassen sich schon seit langem mit Unfällen und ihren Ursachen. Auch in Hannover versuchen Forscher, mehr über die Situationen herauszufinden, in denen es zu Unfällen kommt. Besonders durch S- und Straßenbahnen. Michael Kurt hat die Unfallforscher in Hannover besucht.
Wer ein paar Minuten an einer Haltestelle steht und beobachtet, wie sich Straßenbahnen nähern und gleichzeitig Menschen noch kurz vorher über die Gleise springen oder gedankenlos zwischen zwei kreuzenden Bahnen hindurchlaufen, bekommt man ein Gespür für die Verantwortung, die die Fahrer in solchen Situationen tragen. Erst recht, wenn diese wissen, dass Bremsen nichts mehr bringen würde. Über 120 Mal ist es in Hannover im Jahr 2014 zu Straßenbahnunfällen gekommen.
Also tatsächlich ist es so, dass 2014 die Unfälle gestiegen sind mit Straßenbahnen und auch gerade die tödlichen Unfälle. Das sind auch immer die Sachen, die verbreitet werden. Alle anderen, die gehen unter, das kriegt kein Mensch was von mit, aber die gibt es natürlich auch.
Schildert Heiko Johansen die Situation. Seit Jahresbeginn ist er der Leiter der Verkehrsunfallforschung an der Medizinischen Hochschule Hannover, wertet aber schon seit einigen Jahren die statistischen Zahlen von konkreten Unfallgeschehen von Straßen- und S-Bahnen aus. Allerdings bietet die Statistik so manches Schlupfloch für Unfälle, die nicht erfasst werden, denn nicht alle werden berücksichtigt.
Sobald sie den Straßenraum verlässt, durch Untertunnelung und ähnliches, dann sind sie raus aus der Statistik.
Wie die beiden Unfälle, bei denen zwei Berliner Männer in der letzten Silvesternacht unabhängig voneinander von U-Bahnen überrollt wurden. Und so etwas passiert nicht selten. Mal stolpert jemand und fällt zwischen zwei Waggons auf das Gleisbett, mal verklemmt sich ein Bein zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn. Alles Ereignisse, die beim Ein- und Ausfahren des Zuges passieren, so Stefan Brandt, Oberarzt in der Unfallklinik der Medizinischen Hochschule Hannover, die eng mit der Unfallforschung zusammenarbeitet.
Was für mich als Stadtbahnnutzer immer ein Problem war, ist der einfahrende Zug und das ungeschützte Gleis. Das gab es in Hamburg, das gab es auch schon in Hannover, dass halt jemand aktiv davor springt oder gestoßen wird. Und da gibt es ja hier keinerlei Schutz. In anderen Ländern ist es ja so, es gibt ja komplette Verglasungen, die sich erst öffnen, wenn die Bahn eingefahren und gestoppt hat. Aber das ist ja so in Hannover auf jeden Fall noch nicht umgesetzt.
Wobei solche kostspieligen Sicherheitsmaßnahmen in der Regel auch im Ausland nur bei automatisch fahrenden Bahnen ohne Fahrer eingebaut werden. Ob unter- oder oberirdisch, wenn jemand unter eine Bahn gerät, führt dies meist zu schweren, lebensgefährlichen Verletzungen.
Wandern ist das große Problem, die Patienten zu bergen. Diese Bahnen können ja nicht mit manueller Kraft angehoben werden. Und insofern braucht man aufwendige Feuerwehrrettung, technische Rettung. Und das heißt, es verzögert sich alles. Die Patienten liegen dann schwerst verletzt unter den Bahnen. Die Patienten, die wir sehen, die so etwas überleben, haben neben den Extremitätenverletzungen häufig Beckenverletzungen oder auch Verletzungen des Bauch- und Brustraumes, die potenziell akut lebensbedrohlich sind.
Die Unfallforscher nehmen nicht nur den Unfallhergang vor Ort auf, sie befragen auch Überlebende später nach den Gründen, die zum Unfall geführt haben. Für Heiko Johansen lassen sich dadurch die meisten Fragen zum Unfallhergang beantworten.
Wir beobachten auch, dass einige Leute uns Sachen erzählen, die sie der Polizei nicht erzählt haben und offensichtlich auch ganz froh darüber sind, dass sie jemandem die Wahrheit sagen können. Wir sagen es nicht weiter, auf gar keinen Fall.
Eine Ursache für viele Unfälle, die moderne Technik. Die Motoren und Räder laufen mittlerweile so ruhig, dass das charakteristische Schleifgeräusch der Tram nicht mehr zu hören ist. Straßenbahnen nähern sich nahezu geräuschlos, weswegen auch diskutiert wird, sie mit gerichteten Geräuschen auszustatten, die einerseits Anwohner nicht stören, andererseits aber vor der Gefahr warnen. Denn wenn Fußgänger vor einer Bahn kreuzen und der Fahrer bei voller Fahrt bremst, kommt die Bahn erst nach rund 50 Metern zum Stehen. Viele Unfälle haben auch mit Missgeschick und Risikofreudigkeit zu tun, so die Forscher. Viele Menschen konzentrieren sich auf ihr Smartphone, überhören Warnsignale, stolpern oder klettern sogar über Brüstungen, um eine Bahn noch zu erreichen. Derzeit versuchen die hannoverschen Unfallforscher durch Filmaufnahmen herauszubekommen, wie regelkonform sich Menschen an ampelgeregelten Übergängen oder an sogenannten Drängelgittern verhalten, die eigentlich Schutz bieten sollen. Gerät man einmal unter eine Bahn, hilft es auch nicht, sich so flach wie möglich zu machen.
Unter der Straßenbahn ist kein Platz. Also es ist tatsächlich so, die bauen immer niedriger, auch mit der Hoffnung unter anderem, dass man gar nicht erst runterkommen kann, dass man halt vor der Bahn weggeschoben wird. Das funktioniert auch sehr gut mit den neuen Bahnen, solange sich die Bahn auf der Straße befindet.
Anders verhält es sich jedoch, wenn die Bahn auf einem eigenen Gleiskörper fährt, wo die Schienen höher sind als der Untergrund. Stefan Brandt, Oberarzt an der Unfallklinik, kennt solche Stellen.
Ein großer Gefahrenpunkt in Hannover ist die Podbielski-Straße, wo wir genau das haben, eine Bahn, die im eigenen Gleisbett läuft und viele Menschen halt auch einfach sich genötigt sehen, im Gleisbett diese Straße zu überqueren.
Nicht nur Fußgänger verhalten sich gedankenlos, auch Auto- oder Lkw-Fahrer. Sie missachten Rotlicht, wenden, obwohl eine Bahn naht, oder vertrauen einem Seitenspiegel, ohne den toten Winkel zu berücksichtigen. Und gefährdet sind auch Radfahrer. Allerdings meist nicht durch die Bahnen selbst, sondern durch die Schienen, in die oft haargenau ein Fahrradreifen hineinpasst, aber schlecht wieder herausgeht. In seltenen Fällen tragen übrigens auch die Straßenbahnfahrer selbst die Schuld oder Mitschuld an einem Unfall. Immer wieder diskutiert werden Fahrerassistenzsysteme, wie sie bei Autos immer häufiger zum Einsatz kommen. Allerdings, so Johansen, gibt es dabei noch etliche technische Hürden zu meistern.
Wir stellen uns mal vor, wir haben ein System, was Fußgänger erkennt und dann automatisch bremst. Und jetzt fährt eine Straßenbahn mit einer leichten Kurve in eine Haltestelle ein. Und da stehen ganz viele Fußgänger rum. Da kann das System ja eigentlich nur ausfallen oder die Straßenbahn vor Einfahrt in den Bahnhof zum Stoppen bringen. Und ich glaube, beides ist nicht zielführend.
Die Wissenschaftler sind sich einig. Letztendlich bleibt zentrale Forderung zur Vermeidung von Straßenbahnunfällen die Schulung der Aufmerksamkeit aller Beteiligten.
Das war Michael Kurt mit neuen Ergebnissen aus der Unfallforschung in Hannover.
Of every need, as though I'm ready to come awake, free. The torrents in your mind can stare like love streams from year to year.
Remember, December's playing with November, the trouble with troubles. Once you become member, the wish of September.
Unfälle mit Straßenbahnen, Unfälle von Schiffen, Unfälle beim Bau oder auch mit dem Fahrrad. Die Gründe für Unfälle sind sehr unterschiedlich. Aber wann passieren die meisten von ihnen? Gibt es typische Unfallzeitpunkte, Jahreszeiten oder Tage? Fragen, die sich auch Rolf Lefering gestellt hat. Zusammen mit seinen Kollegen an der Universität Witten-Herdecke hat er darum im vergangenen Jahr nach Antworten gesucht. Anhand von den Daten von mehr als 30.000 schweren Unfällen. Ich habe mit dem Wissenschaftler darüber gesprochen. Sie arbeiten am Institut für Forschung in der operativen Medizin. Wie kam es da nun gerade zu so einer Studie, die sich damit beschäftigt, wann im Jahr die Unfallquoten steigen und warum?
Es kommt dazu, dass wir seit vielen Jahren, seit mehr als 20 Jahren bereits Qualitätssicherung betreiben für schwer verletzte Patienten im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und da können wir schon sehen, dass an einigen Tagen mehr los ist in Krankenhäusern als an anderen Tagen. In den ersten Jahren waren es einzelne Kliniken, wo wir die Informationen hatten, große Kliniken, die auch viele Unfälle gesehen haben. Aber dass wir eine flächendeckende Abdeckung haben, ist erst eigentlich in den letzten Jahren der Fall.
Und was ist bei Ihren Untersuchungen herausgekommen? Gibt es bestimmte Jahreszeiten oder Tage, in denen es mehr Unfälle gibt als an anderen? Also als erstes würde ich natürlich denken, klar, dann, wenn man ausrutscht, also im Winter. Aber Sie haben etwas anderes herausgefunden, zumindest was schwere Unfälle betrifft.
Genau, also die Tatsache ist, dass es eigentlich umgekehrt ist. Im Sommer sind viel mehr Menschen unterwegs, auch draußen unterwegs mit Fahrrädern und Motorrädern. Wir sehen etwa einen Unterschied, dass im Sommer doppelt so viele Unfälle passieren wie in den Wintermonaten. Und tatsächlich haben wir nur die schweren Unfälle erfasst bei uns im Register. Das heißt, die Unfälle, die klassischerweise zu Silvester passieren, das heißt, ein Böller explodiert in einer Hand oder so, das würde nicht von der Schwere ausreichen, um bei uns im Register aufgenommen zu werden.
Was sind es denn für Unfälle, um die es sich da handelt?
Das sind Unfälle, die so schwer sind, dass der Patient auf der Intensivstation behandelt werden muss.
Aber auch am 3. Oktober passieren besonders viele Unfälle, wie bei Ihrer Studie herauskam.
Bei vielen Zehntausenden von Fällen, die mittlerweile dokumentiert sind, kann man jeden einzelnen Datumstag auszählen. Und da haben wir einfach mal geschaut, was ist unter den Top 10. Da sind natürlich viele Tage in den Sommermonaten. Gewinner war der 1. Mai, wo die meisten Aufnahmen waren, aber auch der 3. Oktober. Und in beiden Tagen ist ein bundesweiter Feiertag. Viele verabreden sich, machen Touren draußen. Gerade am 1. Mai viele Motorradfahrer, die ihr Motorrad über den Winter nicht angemeldet haben, treffen sich mit Freunden und fahren draußen in die Natur. Und man weiß, wenn Leute in Gruppen unterwegs sind, verhalten sie sich nochmal anders, als wenn sie alleine unterwegs sind. Es sind auch oft neue Wege, die gefahren werden, während die Woche über der Weg zur Arbeit, den kennt man, da kennt man die gefährlichen Stellen. Und am Wochenende passiert auch etwas mehr als in der Woche, möglicherweise dadurch, dass man dann neue Wege fährt. Übrigens ist auf der anderen Seite der Hitliste, also wo am wenigsten Unfälle passieren, das ist gerade die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, wo sehr viele auch nicht zur Arbeit fahren, zu Hause sind.
Sie haben aber nicht nur die Tage mit erhöhten Unfallraten analysiert. Es ging auch um weitere Daten, zum Beispiel Uhrzeiten.
Genau, es zeigt sich auch ein deutliches tageszeitliches Muster. Und zwar ist es so, dass die späten Nachmittag-, frühen Abendstunden mit den höchsten Aufnahmeraten im Krankenhaus versehen sind. Da passiert etwa doppelt so viel wie in den Morgenstunden auf dem Weg hin zur Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit hin ist man noch ausgeruht. Abends ist man schon nach 6, 8, 10 Stunden müde, gestresst, möchte vielleicht schnell nach Hause. Und dann passiert deutlich mehr als in den Morgenstunden.
Es gibt also richtige Unfallstoßzeiten.
Richtig. Und die Krankenhäuser müssen sich im Prinzip auf diese Stoßzeiten vorbereiten. Üblicherweise geht die Regeldienstzeit bis 4 Uhr, 5 Uhr und die Spitze der Unfallaufnahmen ist eben jenseits dieser Zeit. Das heißt, die Krankenhäuser müssen auch damit rechnen, jenseits der Regeldienstzeit auch auf Verletzte vorbereitet zu sein.
Sie haben auch untersucht, bei welchen Tätigkeiten am meisten der Unfälle passieren.
Standardmäßig wissen wir eigentlich relativ wenig über den Unfall selber. Wir haben einige grobe Kategorien, zum Beispiel Auto. Da ist natürlich der Lastwagenfahrer genau wie der Pkw-Fahrer drin enthalten. Die sind unter den Verkehrsteilnehmern schon die größte Gruppe. Und zwischen 50% und 60% etwa sind Verkehrsunfallopfer, die sich dann aufteilen zum größten Teil dann als Autofahrer, dann kommen die Motorradfahrer und dann Fußgänger und Fahrradfahrer in etwa gleicher Größe. Der übrige Teil, etwa 40% unserer Schwerverletzten, setzen sich zusammen aus Stürzen, Stürzen aus größerer Höhe, über 3 Meter, wie zum Beispiel der Dachdecker, der vom Dach fällt. Immer zunehmend im Moment aber auch die Stürze aus geringer Höhe, das heißt, jemand stolpert, fällt hin, fällt auf die Straße, auf den Boden, fällt die Treppe herunter. Der Anteil sogenannter penetrierender oder scharfer Verletzungen, ich sage mal Schuss oder Stich, das macht in unserem Patienten gut nur 2-3% aus.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, genau. Da gibt es andere Vergleichszahlen aus den USA. Je nachdem, welche Stadt man sich dort betrachtet, dann geht das teilweise bis 30% dort.
Und haben eher Frauen oder eher Männer einen Unfall?
Ja, da ist es auch so, dass wir etwa auf 3 verunfallte Männer nur eine Frau haben. Und dieses ist nicht nur bei uns in Deutschland so, sondern das sehen wir weltweit. Und interessanterweise sieht man diesen Trend schon so ab dem Alter von etwa 3-4 Jahren, wo also mehr Jungs verunfallen als Mädchen.
Woran liegt das?
Gute Frage. Aber ich denke schon, dass Männer sich zum Teil etwas riskanter auch im Verkehr bewegen als Frauen. Man sieht sehr deutlich, dass wir diesen Geschlechtertrend haben und das ist nicht nur eine lokale Geschichte, das ist weltweit so. Da muss also was dran sein.
Ja, dann aber schon in der Kindheit, ne? Wenn Sie sagen, das ist schon Kinder betrifft.
Schon in der Kindheit, genau. Und dann ab dem Alter von 18 fangen dann die Autounfälle an und wir haben einen ganz großen Peak von 18 bis etwa 25 und da sind männliche Verkehrsteilnehmer etwa 3, 4, 5 Mal häufiger als weibliche Verkehrsteilnehmer. Also es bleibt noch einiges zu tun für die Forschung.
Das war Rolf Lefering, Wissenschaftler an der Universität Witten-Herdecke. Bei Unfällen mit dem Auto oder dem Fahrrad sind die Gründe relativ klar. Mal liegt es an Materialschäden am Fahrzeug, mal sind es glatte Straßen und mal tatsächlich einfach nur menschliches Versagen. Meistens lassen sich die Auslöser herausfinden. Die Folgen dagegen oft schwerer. Zumindest psychische Folgen. Manche Unfallopfer kämpfen noch jahrelang mit dem Trauma, das sie durch den Unfall haben. Aber nicht nur das. Die psychischen Folgen können auch das Erbgut eines Menschen verändern, wie Wissenschaftler in Greifswald herausgefunden haben. Christian Bölte mit Einzelheiten.
Ein Verkehrsunfall ist in der Regel ein schockierendes und oftmals prägendes Erlebnis. Man ist beispielsweise mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit, den Weg dorthin vielleicht schon 1000 Mal gefahren und plötzlich passiert es. Der Greifswalder Heiko Miras hat genau das auf der Insel Rügen erlebt.
Ja, mir ist ein Hirsch, Gott sei Dank nur ein Dammhirsch, ins Auto gelaufen. Also in Sekundenbruchteilen taucht aus dem Augenwinkel etwas auf, was ihm vors Auto läuft. So schnell können sie gar nicht gucken. Dann auf einmal fliegt da vor ihnen ein großes Tier durch die Luft. Also das treibt mir heute noch den Angstschweiß auf die Stirn, wenn ich an diese Situation denke. Gott sei Dank ist mir nichts weiter passiert. Dem Auto ist ein bisschen was passiert, dem Hirsch war nicht mehr zu helfen. Also das war das, was mir widerfahren ist.
Ein Unfall passiert unvermittelt. Das setzt den Körper einer Traumatisierung aus und versetzt die Psyche in einen regelrechten Schreckzustand. Dann laufen auch menschliche Wahrnehmungen anders. Eindrücke werden oftmals sehr intensiv wahrgenommen oder, wenn der Unfall sogar lebensbedrohlich ist, kann es auch zum absoluten Gegenteil kommen. Nämlich, dass die Wahrnehmung des ganzen Unfallgeschehens regelrecht runterreguliert wird. Fachleute sprechen dann von sogenannten dissoziativen Mechanismen. Alles wird wie in Trance wahrgenommen und auch Schmerzen werden vielleicht gar nicht als solche empfunden, sagt der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Greifswald, Hans-Jürgen Grabe.
Aber das Gefährliche an diesem dissoziativen Zustand ist, dass genau dann das Gehirn eigentlich nicht mehr in der Lage ist, diese ganzen Traumareize wirklich so zu verarbeiten, dass der Betroffene nachher auch dieses Trauma gut überwinden kann, sondern diese Eindrücke, die im Rahmen von solchen tranceähnlichen Zuständen eingespeichert werden ins Gehirn, die neigen dazu, den Betroffenen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr loszulassen.
Traumaforscher wie Grabe untersuchen, wie das Gehirn bei oder kurz nach einem Unfall Informationen anders verarbeitet und sogar speichert. Ein wesentlicher Grund dafür ist das Stresshormon Cortisol, das dafür sorgt, dass sich Sinneseindrücke wie Geräusche oder Gerüche in das Gedächtnis regelrecht einbrennen können. Ein gutes Beispiel dafür ist die Erinnerung des Altenpflegers Robert Vogel an einen Unfall vor mehr als 10 Jahren.
Ich bin mit meinem Fahrrad gegen ein aus einer Einfahrt herauskommendes Auto gegen die Motorhaube gestoßen, habe einen Überkopfwurf hingelegt sozusagen und hatte eine leichte Fleischwunde am Bein und so ein bisschen Schockzustand eben in der Hinsicht, dass man auf die wieder befahrene Straße sofort wieder raufgeht und das Fahrrad, was sozusagen da liegt, gleich erstmal runternimmt, weil ihm das wichtig erscheint. Ich hatte damals schon so lange Haare und mir hat es meine Haare abgeschilfert bis fast ganz an den Kopf und das war so ein Geruch von verbrannt. Das war halt so seltsam.
Den Geruch von verbranntem Haar verbindet Robert Vogel selbst heute noch mit seinem Unfall. Sehr viel dramatischer ist es hingegen mit Überlebenden von Verkehrsunfällen, die Schreckliches und Unbeschreibliches erlebt haben und dann eine posttraumatische Symptomatik entwickeln, sagt Hans-Jürgen Grabe.
Das Tückische ist, dass diese sensorischen Eindrücke im späteren Verlauf dann immer wieder Anlass geben können zu Krankheitsschüben. Wenn zum Beispiel ein Martinshorn in der Ferne erklingt, dass das einen direkt wieder an das eigene Unfallgeschehen erinnert. Oder wenn zum Beispiel Gerüche auftreten wie auslaufendes Benzin, man ist an der Tankstelle und man gerät, ohne es zu wollen, wieder in sogenannte Flashbacks, die einen in diese Unfallsituation hinein zurückversetzen.
In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler im Bereich der Traumaforschung wesentliche Fortschritte gemacht. Inzwischen weiß man, dass das Stresshormonsystem bei jedem Menschen anders funktioniert. Man geht schon seit einiger Zeit davon aus, dass diese Unterschiede dazu beitragen, ob jemand einen Unfall oder ein anderes traumatisches Ereignis psychisch gut überwindet und verarbeitet oder eben nicht. Neu hingegen ist, dass auf der Ebene der Erbsubstanz von Unfallopfern und vor allem bei früh traumatisierten Kindern tatsächlich Veränderungen an der Erbsubstanz festgestellt werden konnten, sagt Grabe.
Es scheint wohl so zu sein, dass durch schwere Traumata die Biologie des Menschen so verändert wird, dass möglicherweise sogar auch biologische Faktoren an die Kindergeneration weitergegeben werden, die im Sinne einer erhöhten Stressempfindlichkeit, wir sprechen von Stressvulnerabilität, tatsächlich das Risiko für spätere seelische Erkrankungen bei den Kindern erhöhen können.
Und genau das wird im Moment an der Universitätsmedizin Greifswald erforscht. Die Wissenschaftler wollen außerdem wissen, welche Langzeitfolgen in der Hirnfunktion und in der Gehirnstruktur mit Traumatisierungen in Verbindung gebracht werden. Dafür stehen den Forschern Daten wie beispielsweise Ganzkörper-MRT-Bilder von mehr als 1000 Probanden zur Verfügung, um so der Krankheitsursache auf die Spur zu kommen und damit auch zu einer besseren personalisierten Medizin beitragen zu können.
Christian Bölte über die seelischen Narben, die Unfälle hinterlassen. Narben, die möglicherweise sogar vererbbar sind. Unfälle, ihre Gründe und Folgen. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Und gleich um Textilien, die wir eigentlich aus Baumwolle kennen. Ob Tischdecken, T-Shirts, Jeans oder Unterwäsche. Was wären wir ohne Baumwolle? Oder brauchen wir sie vielleicht gar nicht mehr?
Fresh and new, I'm cutting through a marvel of new beliefs. Crowded streets, I'm all afloat. The heavy rhythms kicking in all my thoughts and dreams. Settle for new skills and knows I'm singing a joyful song to see what's right or wrong in other keys. You can have what I have and we'll become the whistleblower.
Unsere T-Shirts sind in der Regel aus Baumwolle. Sie trägt sich angenehm. Die Stoffe sind luftig und kratzen nicht auf der Haut. In der Verarbeitung hat Baumwolle aber auch Nachteile. Die Textilienherstellung gerät immer wieder massiv in die Kritik. Nicht nur wegen der teilweise sehr schlechten Arbeitsbedingungen, sondern auch aus Umweltschutzgründen. Insbesondere wegen des Wasserverbrauchs. Um ein einziges T-Shirt aus Baumwolle herzustellen, sind mehrere tausend Liter Wasser nötig. Wissenschaftler suchen darum nach ökologischen Alternativen. Mit Erfolg. Inzwischen gibt es Hosen aus Milch, Unterwäsche aus Bambus oder Blusen aus Algen. Und auf ihrer Suche sind Wissenschaftler nun auch auf eine Pflanze gestoßen, die die meisten von uns eher als hautunfreundlich kennen. Die Brennnessel. Ein Ersatz für Baumwolle? Daniela Remus ist der Frage auf den Grund gegangen.
Wir alle kennen sie, die bei den meisten Menschen nicht gerade beliebte Brennnessel mit ihren gezackten Blättern.
Brennnesseln, die brennen immer so.
Ich gehe immer ganz weit von denen weg und tun immer so weh.
Eine Pflanze, die bei Berührung auf der Haut brennt und Quaddeln hinterlassen kann. Für viele Gartenfreunde ist sie sogar ein nerviges Unkraut. Aber Pflanzenkundler und Faserexperten beforschen die Brennnessel seit Jahren mit großem wissenschaftlichem Interesse. Denn schon im frühen Mittelalter wurde sie als Nutzpflanze angebaut, für Segel, Schiffstaue und Kleidung. Und während der Kriege im 20. Jahrhundert wurde sie in Europa sogar als Rohstoff für robuste Armeebekleidung genutzt. Jetzt wollen die Forscher herausfinden, ob die Nesselpflanze auch in Zukunft eine Alternative zur Baumwolle sein kann, denn sie hat eine beeindruckend gute Ökobilanz. Sie braucht nicht mehr als nur ein bisschen Regen und wächst dann fast überall.
Es sind spezielle Züchtungen, die dann auch längere Stängel und weniger Verzweigungen, sprich weniger Blüten haben. Dadurch habe ich einfach längere, unbeschädigte Fasern im Stamm. Die wird angebaut, die wird vermehrt, dann muss man sie ernten und dann eben diese Faser aus dem Holz oder vom Holzkern trennen.
Das allerdings ist ziemlich aufwendig, sagt der Faserexperte Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen.
Von der Brennnesselpflanze, da wird die Bastschicht, das ist ja eine Bastfaser, das ist die Stützfaser um einen Holzkern rum. Ja, hat also Stützfunktion, dass die Pflanze im Wind und Wetter bestehen kann. Und die Pflanze wird in der Regel gebrochen und dann halt ausgereinigt mit mechanischen Methoden, um dann diesen Bast freizulegen. Und der Bast muss dann noch eben mit chemischen Aufschlüssen vollends aufgelöst werden, sodass ich die feinen Zellulosefasern erhalte.
Gesagt, getan. Die Wissenschaftler haben die ersten T-Shirts aus Brennnesseln, Hosen und Hemden bereits gefertigt. Und sie sind weder grün noch kratzig, sondern seidig glänzend, kuschelig und anschmiegsam, sagt Kai Nebel.
Da koche ich natürlich Begleitsubstanzen raus und dann habe ich eigentlich eine sehr weiche, geschmeidige, glänzende Faser. Die ist zum Teil genauso weich wie Baumwolle. Sie ist eine Hohlfaser, das heißt, sie hat isolierende Eigenschaften, sie ist sehr leicht und gibt einfach auch ein anderes Tragegefühl, das natürlich immer sehr subjektiv ist. Es ist einfach ein etwas anderes Produkt.
Noch kann die Brennnessel aber wirtschaftlich mit der Baumwolle nicht mithalten. Denn die Baumwolle wurde in den letzten 100 Jahren zu einer richtigen Hochleistungspflanze gezüchtet, während die Brennnessel als Leinen der armen Leute ein Schattendasein fristete. Weil aber die Baumwolle massive ökologische Probleme verursacht, zum Beispiel die Böden versalzt und Unmengen von Wasser verbraucht, haben Biologen und Faserexperten neue Brennnesselzüchtungen entwickelt. Diese gezüchteten Brennnesseln haben einen Faseranteil von 15-20%. Bei der Wildbrennnessel dagegen sind es nur 1-4%. Diese deutlichen Ertragssteigerungen sind eine der Bedingungen dafür, um die Nesselpflanze als Rohstoff für Textilien zu nutzen. Und noch ein anderes Problem kriegen die Forscher immer besser in den Griff. Bisher gab es keine Samen, um die ertragreichen Pflanzen auf den Feldern anzubauen. Sie konnten nur mit Setzlingen verbreitet werden. Am Institut für Pflanzenkunde im niedersächsischen Schneegar arbeiten Caroline Schneider und ihre Kollegen daran, Brennnesselsamen biotechnologisch herzustellen. Somatische Embryogenese heißt dieses Verfahren wissenschaftlich.
Das heißt, es ist eine Vermehrungsmethode, bei der die Pflanzen, die da herauskommen, genetisch alle gleich sind. Das heißt, es ist eine Klonierung im Millimeterbereich. Das heißt, man kann die einkapseln und behandeln wie Samen. Und das ist natürlich wiederum praktisch, weil man normalerweise diese Klonpflanzen auspflanzen muss. Man kann die normalerweise nicht aussäen, sondern man muss sie immer pflanzen. Und das ist für eine landwirtschaftliche Kultur relativ teuer, ist kostenträchtig.
Immer mehr Verbraucher kaufen nicht nur regionale und fair gehandelte Lebensmittel, sondern interessieren sich auch für regionale und fair hergestellte Kleider, für Hosen und T-Shirts aus nachwachsenden Rohstoffen. Deshalb experimentieren die Wissenschaftler mit Unterstützung der Helmholtz-Gesellschaft und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit der genügsamen Brennnessel. Denn sie sind sicher, dass es dafür einen Markt gibt, der sich auch finanziell lohnen wird.
Die Nachfrage der Verbraucher geht nach ganz unterschiedlichen Produkten, von der veganen Kleidung bis hin zur absolut fair gehandelten Kleidung, also die Sozialaspekte und Ähnliches treten ja da auch immer mehr in den Vordergrund. Die Chemie in der Kleidung sicherlich, oder die Leute sind besorgt einfach auch durch entsprechende Medienberichte oder sogenannte Skandale. Und das Bewusstsein steigt, was ja auch sehr positiv ist. Und da, in diesen Konsens gehört natürlich auch rein heimische Naturfasern.
Daniela Remus berichtete über eine ökologische Alternative zu unseren Stoffen aus Baumwolle.
Life and love's a winding road, a treasured one-time treat, skipping beats from time to time. Just blow your whistle when it seems we need something wrong. To belong, we cross the line. Run. There in a purple haze, you make a heart to contemplate it all. Wondering disbelief bound to set off us whistleblowers.
Wir kennen es alle. Mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr ist es immer so eine Sache. Sich etwas Gutes vorzunehmen, ist nicht schwer. Aber spätestens dann, wenn es darum geht, die Vorsätze auch umzusetzen, sieht es schon anders aus. Aber wie wichtig ist es überhaupt, sie umzusetzen? Würde es uns zufriedener machen? Auch Wissenschaftler in Münster wollten Antworten darauf finden. Denn gute Vorsätze haben viele Menschen.
Oh, das Übliche. Mehr Bewegung, weniger Essen, weniger Alkohol und meistens schaffe ich das auch die ersten zwei Wochen im Januar.
Ich wollte weniger rauchen und mehr Sport machen.
Dass ich einfach gesund bleibe, so wie im alten Jahr und meine täglichen Yoga-Übungen noch machen kann.
Es sind die Klassiker unter den guten Vorsätzen, mit denen viele Menschen ins neue Jahr gehen. Das kann auch der Psychologe Meinald Tiltsch von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster bestätigen.
Was auffällt, ist, wenn man so ein bisschen auf die Top 5 guckt der guten Vorsätze, dass aktuell 4 davon irgendwie was mit Gesundheit zu tun haben oder mit der eigenen Lebensführung, der eigenen Entwicklung. Das fällt schon auf. Vielleicht, weil einem das so in der Weihnachtszeit am meisten vor Augen ist. Wie steht es denn um mein Gewicht? Wie steht es denn um meine sportlichen Tätigkeiten? Wie ist es denn mit dem Stress, wenn man dann da immer zur Ruhe kommt? Das könnte gut sein, dass gerade die Weihnachtszeit da halt besonders einen drauf lenkt.
Insgesamt 1400 Personen im Alter von 16 bis 89 Jahren haben im Rahmen der Münsteraner Studie Meinald Tiltsch und seinen Kollegen ihre Vorsätze zum neuen Jahr mitgeteilt. Nicht alle beließen es bei einem einzigen Vorsatz. Durchschnittlich waren es etwa 4, manchmal sogar über 20. Manche davon sind gut durchdacht, sagt Meinald Tiltsch, viele aber auch nur so dahingesagt.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mir angucke, was die Befragten berichten, was sie für Vorsätze haben, dass sie sich oft zu wenig Gedanken machen und dass es ein bisschen zu einfach formuliert ist. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ein guter Vorsatz ist durchaus ein herausfordernder, ein schwieriger Vorsatz, wo man auch ein bisschen was tun muss, um ihn zu erreichen.
Ein sehr allgemein gehaltener Vorsatz hört sich eben so an.
Ich wollte mehr Sport machen.
Das, so das Ergebnis der Wissenschaftler, ist auch ein Grund dafür, dass die guten Vorsätze vom Jahresanfang schon wenige Monate später nicht mehr eingehalten werden. So ergab auch die Studie, dass weniger als die Hälfte der Probanden ihre Vorsätze wirklich durchgehalten haben. Übrigens Männer genauso gut oder so schlecht wie Frauen. Als Trick empfehlen die Wissenschaftler, sich genau zu überlegen, wie man seine Vorsätze am besten erfüllen kann. Mithilfe der Buchstaben SMART. In der Psychologie auch SMART-Regel genannt.
S für spezifisch, was will ich machen? Ich will zum Beispiel schwimmen gehen. M messbar, also zum Beispiel jeden Freitag. A attraktiv, ich sollte auch Spaß an Schwimmen haben, sonst gehe ich lieber joggen. Es sollte realistisch sein, wenn ich sage, ich will jetzt hier 5000 Meter schwimmen, das schaffe ich vielleicht nicht, dann vielleicht doch lieber nur 20 Bahnen. Und es sollte halt terminiert sein, also irgendwas, man sagt, immer nach der Arbeit. Und dann kann man den Vorsatz auch gut umsetzen.
Und noch etwas sei im Rahmen der Studie klar geworden, so Meinald Tiltsch.
Weniger ist mehr, lieber wenige Vorsätze, die einem wichtig sind, die einem was bedeuten und die dann gut reflektiert angehen.
Für manche sind selbst wenige Vorsätze zu viel.
Naja, ich habe schon so oft gute Vorsätze gehabt, aber die ich dann nicht eingehalten habe und dann lasse ich das lieber.
Die Zahl derjenigen, die gar keine Vorsätze fassen, ist sogar erheblich, weiß der Psychologe.
Fast jeder Zweite der Befragten sagt, ich brauche keine Vorsätze. Auf die Frage nach dem Warum kommen dann immer so meistens 3 verschiedene Sachen in der aktuellen Studie. Es kommt dieses, ich bin zufrieden. Oder es kommt dieses, wenn ich mir was vornehme, mache ich das direkt. Ein kleinerer Teil sagt auch, es hat bisher so schlecht geklappt, ich lasse es lieber gleich bleiben.
Das Ergebnis der Studie ist positiv. Viele Menschen sind mit ihrem Leben, so wie es ist, völlig zufrieden. Aber auch die Vorsätze tragen, wenn man sie umsetzt, dazu bei, dass man mit seinem Leben zufriedener ist. Denn Vorsätze sind nichts anderes als Ziele, die man sich setzt. Dabei geht es nicht so sehr darum, was andere wollen, dass man machen soll. Es geht um Ziele, die man selber für sich auswählt. Das sind auch solche, die mit Anforderungen verbunden sind und mit der Ausarbeitung von Strategien, mit denen ich das Ziel erreichen kann. Schließlich sollen diese Ziele und Vorsätze so sein, dass ich das feste Vertrauen habe, dass ich sie auch umsetzen kann. Vorsicht demnach vor Zielen, die in den Sternen stehen, wie der Vorsatz, 2016 mehr Erfolg im Beruf haben zu wollen.
Das ist auch tatsächlich wichtig, dass man sich Ziele setzt, die man auch selber steuern kann. Gerade dieses, ich möchte beruflich erfolgreicher sein, das ist sowas, da sehen wir im Jahresverlauf, das klappt am Anfang des Jahres gar nicht so gut am Anfang, im Weiteren wird es besser. Das hängt natürlich auch an externen Faktoren und da sollte man auch real mit sich selber überlegen, was kann ich eigentlich steuern und was kann ich beeinflussen.
Wer dagegen einen Erfolg verbuchen konnte, weil er seine Vorsätze im vergangenen Jahr auch umgesetzt hat, der fasst auch Mut, sich neue Ziele zu setzen. Demnach ist ein wichtiges Ergebnis der Studie, dass die Erwartung, dass man es schon schaffen wird, zu besonderem Selbstbewusstsein führt und der Sicherheit, auch künftig seine Ziele erreichen zu können.
Meine guten Vorsätze sind, dass ich mich noch mehr mit Flüchtlingen beschäftigen kann, weil ich jetzt seit 4 Monaten aktiv in der Flüchtlingshilfe tätig bin und allen Leuten wünsche, dass sie Kontakte zu Flüchtlingen haben, sie kennenlernen, mit ihnen gemeinsam essen, vielleicht Sport treiben, etwas unternehmen oder sie in Deutsch unterrichten und dann die Möglichkeit haben, sie kennenzulernen und eine andere und auch gute Meinung von ihnen zu bekommen.
Vorsätze, die sich erfüllen, bringen Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und wirken sich positiv auf die Stimmung aus, wie die Münsteraner Wissenschaftler in ihrer Studie immer wieder feststellen konnten. Deshalb stellt sich die Frage, ob man erst auf klassische Daten wie den Jahresanfang warten sollte, um Vorsätze zu fassen und sich neue Ziele zu setzen. Manal Tilsch kann dazu auf gültige Forschungsergebnisse verweisen und sagt,
dass es gut ist, sich Ziele zu setzen, die auch durchaus mal herausfordernd sind und die aber realistisch sind. Und wenn man die dann schafft, ist man tatsächlich auch zukünftig erfolgreicher und zufriedener und auch selbstbewusster.
Die Wirkung von guten Vorsätzen. Das war ein Beitrag von Annette Eversberg.
Outside world's the one I've kept within longer than long and a day. Truth never lies when your love's wearing thin. Fact I'm more gonna hear say. I always knew it was right to believe that we are born to move back and forth from yesterday to tomorrow. There is just one step.
Notizen aus der Wissenschaft.
Eine schnelle Zunge brauchen nicht nur Menschen, die besonders schnell sprechen können wollen. Eine besonders schnelle Zunge brauchen auch Tiere, die damit auf Beutezug gehen. Die schnellsten Zungen haben nach einer neuen Studie die kleinsten Chamäleons der Welt. Binnen einer Hundertstel Sekunde schafften es die daumengroßen Reptilien, ihre Zunge von 0 auf 97 Stundenkilometer zu beschleunigen, so die Forscher aus den USA. Die Zunge eines Chamäleons ist gut 2,5-mal so lang wie sein Körper. In nur 20 Millisekunden kann das Tierchen damit Beute machen. War 2015 ein Katastrophenjahr? Was Naturereignisse betrifft, scheint es nach neuen Berechnungen auf den ersten Blick nicht so. Wirbelstürme, Überschwemmungen und Erdbeben haben im vergangenen Jahr so wenig Schaden angerichtet wie seit 2009 nicht mehr. Bei der Betrachtung weiterer Untersuchungen bleibt es aber nicht bei dem positiven Ergebnis. Die Naturkatastrophen, die es im vergangenen Jahr gab, forderten viele Todesopfer. Insgesamt kamen dabei 23.000 Menschen ums Leben. Allein beim verheerenden Erdbeben in Nepal starben im April rund 9.000 Menschen, mehr als bei allen Naturereignissen 2014 zusammen. Vegane Ernährung kann das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, verringern, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Das war zumindest eines der Ergebnisse einer großen Studie zu den Auswirkungen von verschiedenen Ernährungsweisen mit mehr als 26.000 Teilnehmern. Im Verlauf der Studie entwickelten 1.079 der Befragten einen Prostatakrebs. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass durch eine rein pflanzliche Ernährungsweise das Risiko für Prostatakrebs um 35% verringert werden konnte. Als Ursache für das geringere Krebsrisiko bei veganer Ernährung vermuten die Forscher die höhere Aufnahme von Ballaststoffen, Soja und Antioxidantien aus Obst und Gemüse sowie die geringere Aufnahme von gesättigten Fettsäuren und tierischen Proteinen. Dieses Wochenende ist das der Vogelfreunde. Denn in diesen Tagen gilt es, Amsel, Drossel, Meise und alle anderen Vögel in den Gärten zu zählen. Umweltschützer rufen zur bundesweiten Vogelzählung auf. Wer sich beteiligen will, soll sich zwischen Freitag und Sonntag eine Stunde Zeit nehmen und im Garten, im Park, auf dem Balkon oder am Futterhäuschen die heimischen Arten zählen, teilte der Naturschutzbund Deutschland Anfang der Woche mit. Die Mitarbeiter des NABUs hoffen auf große Resonanz bei Deutschlands größter wissenschaftlicher Mitmachaktion. Bei der Vogelzählung vor einem Jahr beteiligten sich nach NABU-Angaben mehr als 77.000 Menschen. Die Beobachtungen der Mitzähler sollen Aussagen darüber ermöglichen, welche Arten sich stark vermehren und welche seltener werden.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. I won't let trouble trouble me again, nor knock on my neighbor's door. Several pathways can lead to the end. The finish means there is more. The finish means there is more. Today. No, no, no.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Dass der Mensch eine eigene Körpersprache hat, wissen wir. Auch Tiere haben natürlich eine. Aber Bäume? Tatsächlich haben auch sie eine Art Körpersprache, sagen Wissenschaftler. Mit einem Muster in der Rinde kann eine Pflanze zum Beispiel darüber Auskunft geben, ob sie noch gesund ist oder nicht. Meistens sind es nur kleine Hinweise, die manche Forscher aber zu deuten gelernt haben. Nicola Wettmershausen ist mit einem von ihnen zu einer Baumkontrolle gegangen und hat dabei sehr viel über die Körpersprache der Bäume gelernt.
Professor Klaus Matteck tritt gegen Bäume. Warum?
Ja, der Stiefeltritt, das ist so die schönendste eingehende Untersuchung am Baum. Also wenn Sie hier schon alle Klopfgeräusche hören, dann ist er meistens schlimm dran.
Sie sind ja Biomechaniker und untersuchen unter anderem die Stabilität von Bäumen. Wir stehen jetzt ja hier vor diesem Nadelbaum. Und wenn wir da so gegentreten, klingt das ganz dumpf und voll. Das ist aber doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
Ja, ich würde aber aufgrund der Körpersprache des Baumes trotzdem jetzt eine eingehende Untersuchung machen.
Was für eine Körpersprache, was sehen Sie denn da?
Ja, ich sehe, er hat hier Rindenstauchung. Also wenn Sie mal hier gucken, da wo der Ast, wo ich den Ast wegnehme, so, da hat er hier Rindenstauchung. Sehen Sie diese Zickzackmuster und die Wellen hier in der Rinde, nicht? Und das heißt, hier wird er zusammengeschoben. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der hohl ist. Da haben wir hier ein Bohrwiderstandsmessgerät. Also wie so ein EKG sieht das fast aus. Das ist das Spätholz, was am Jahresende gebildet wird, also jetzt zu dieser Jahreszeit etwa. Das ist ligninreiches Holz, steifes Holz mit höherem Bohrwiderstand. Und da kriegen Sie immer einen Ausschlag. Und da sehen Sie auch gleich hier bei diesem Baum, nicht, wie dick die Jahresringbreiten sind. Und wir haben eigentlich recht gehabt mit der Prognose. Sieht ja nicht so schlimm aus, der Baum von eigentlich. Aber wenn Sie hier gucken, so nach 16 cm, 18 cm fällt der Bohrwiderstand ab. Wir haben also hier eine Kernfäule im Baum, die aber noch vergleichsweise viel Restwandstärke lässt. Er ist also noch nicht 70% hohl. Und insofern hat er noch einen sicheren Stamm.
Also der ist noch stabil, oder?
Sie können ja einen sicheren Stamm haben, aber trotzdem einen gefährlichen Baum, wenn die Wurzeln nämlich faul sind, also fauler als der Stamm. Wir würden also jetzt nochmal in die Wurzelhälse reinbohren, um zu sehen, ob eine Wurzelfäule drin ist. Ja, wir haben also bis ans Ende der Fahnenstange hohe Schriebe, sodass diese wesentliche windseitige Wurzel erstmal nicht stammnahe faul ist. Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Und was sagen Bäume noch so alles?
Wer die Körpersprache der Bäume verstehen will, muss sich darüber klar sein, dass die Bäume eine gerechte Lastverteilung lieben. Die wollen also, dass jeder Punkt auf der Stammoberfläche im Jahresmittel so ungefähr gleich viel Belastung ertragen muss. Und wenn er eine Schwachstelle hat, merkt das Kambium, seine Wachstumsschicht wohl, dass hier hohe Spannungen wirken und lagert dann an dieser Stelle verdickte Jahresringe an und sie kriegen eine Reparaturanbaute. Und wer die Bäume beurteilt, liest nur in der Körpersprache und sucht Reparaturanbauten. Es ist also letztlich ist diese Diagnosemethode ein Lesen in Reparaturanbauten der Bäume.
Sie haben diese Methode selber entwickelt, oder? Also, Baumbeobachtung oder wie?
Also Sichtkontrolle am Baum heißt das VTA, Visual Tree Assessment. Wir haben den englischen Namen gewählt, weil wir von vornherein eine weltweite Verbreitung abgesehen haben. Es gab ja nicht viel, nichts eigentlich. Und das läuft so ab, Sie sehen sich den ganzen Baum an und dann suchen Sie nach scheinbar nicht nötigem Material. Und das sind schon Reparaturanbauten. Das kann sein ein Schmerbeuschel vor einer Faulhöhle oder eine Fußklacke am Stammfuß, wenn der anschwillt wie so ein Flaschenhals unten. Da haben sie eine holzerweichende Fäule drin. Es gibt auch harmlose Symptome, zum Beispiel Schwimmringe nach Faserknicken. Da hat er eine kleine Holzstauchung. Haben wir noch nie gehabt, dass da eine versagt. Das ist eher eine Überreaktion, vielleicht sogar vom Baum.
Also jetzt sind wir ein Stück weiter gegangen zum Wunder vom Hartwald. Herr Matek wollte mir das Wunder vom Hartwald zeigen.
Ja, also mittlerweile ist es ein blaues Wunder. Er ist nämlich umgefallen. Also ich kenne den Baum ungefähr 30 Jahre und habe seinen Abschied und sein sukzessives Sterben auch gesehen. Das war natürlich hochinteressant, aber irgendwie, ich bin jetzt richtig traurig, dass er weg ist. Weil voriges Mal hat das ja wenigstens noch gestanden. Ne? Und jetzt ist es halt auch weg. Ne?
Also das heißt, Sie haben auch eine persönliche, emotionale Beziehung zu Bäumen?
Wenn Sie richtig Stress haben, setzen Sie sich unter einen alten Baum auf die Erde. Und da denken Sie, der hat schon so viel erlebt und hat alles überstanden. Also werde ich auch meine Probleme lösen. Die haben irgendwie so eine friedenspendende Aura.
Könnte aber auch gefährlich sein.
Ja, wenn sie unter dem Falschen sitzen, haben sie Pech gehabt. Aber dafür haben wir ja die VTA-Methode. Sie suchen sich ja nicht die Zeitbomben zum Ausruhen. Ja.
Die Durchblicker. Eine Co-Produktion von WR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Nicola Wettmershausen. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von David Links, Paolo Fresu und Diederik Wissels. Die CD der Musiker heißt The Whistleblowers. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.